Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr, Echo der Zeit. Die Themen: Russlands Präsident Medvedev verspricht für morgen einen Teilabzug aus Georgien. Und Bundeskanzlerin Merkel hält am Ziel eines NATO-Beitritts für Georgien fest. Unser Korrespondent berichtet direkt aus dem Kaukasus. Dann: Das Kantonsspital Aargau soll einem Patienten gegen Geld eine raschere Behandlung angeboten haben, berichtet die Zeitung Sonntag. Das sorgt für Empörung. Schweizer Banken wollen bei Kreditvergaben strenger vorgehen. Und später: Weshalb Guo Jingjing trotz Erfolg und Millionen nicht wirklich glücklich sein kann. Die bekannteste chinesische Sportlerin im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Russland will morgen mit dem Teilabzug seiner Truppen aus Georgien beginnen. Doch laut georgischen Quellen kontrollieren russische Truppen weiterhin die wichtigen Straßen zwischen der Hauptstadt Tiflis und der Stadt Gori. Zudem besetze Russland das wichtigste Wasserkraftwerk Georgiens. Dieses versorgt die Hälfte des Landes mit Strom. Nach russischer Darstellung will die Armee damit lediglich Anschläge gegen das Kraftwerk verhindern und die Stromversorgung sichern. Am Nachmittag ist die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Tiflis eingetroffen und hat sich mit Georgiens Präsident Saakaschwili getroffen. Daniel Voll.
An der Pressekonferenz nach dem Treffen mit Georgiens Präsidenten Saakaschwili wiederholte Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, was sie zwei Tage vorher bereits Russlands Präsidenten Medvedev gesagt hatte.
Wir gehen davon aus, dass Georgien ein souveräner Staat ist, dessen territoriale Integrität so geachtet werden muss wie die anderer Staaten auch.
Nachdem auch Russland das unter Vermittlung der EU ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen unterschrieben habe, müsse es schnell umgesetzt werden.
Danach muss es schnell gelingen, internationale Beobachter in die Region hineinzubringen. Der russische Präsident Medvedev hat hierfür auch Zusagen gemacht, aber auch das duldet keinen Aufschub. Wir brauchen einen Zugang zu den Flüchtlingen, einen humanitären Zugang. Das gilt für Südossetien natürlich in ganz besonderer Weise. Und es muss die Rückkehrmöglichkeit auch für die Flüchtlinge eröffnet werden.
Und Angela Merkel griff auch einen weiteren Konfliktpunkt zwischen Russland und Georgien auf: Georgiens möglichen Beitritt zur NATO. Georgien wird, wenn es will, NATO-Mitglied sein, erklärte sie. Deutschland sehe keinen Grund, den Beschluss des NATO-Gipfels in Bukarest aufzuweichen. Damals war ein klarer Zeitplan für den Beitritt Georgiens allerdings am Widerstand von Deutschland und Frankreich gescheitert. Diese hatten verlangt, dass vorher die ungelösten Grenzkonflikte mit Abchasien und Südossetien bereinigt werden müssten.
Daniel Voll. Die iranische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben die Reichweite ihrer Kampfflugzeuge so weit verbessert, dass sie auch Israel erreichen und wieder zu ihrer Heimatbasis zurückkehren können. Ein General sagte im iranischen Fernsehen, die Flugzeuge könnten 3000 Kilometer ohne Auftanken zurücklegen. Israel liegt rund 1000 Kilometer von Iran entfernt. Wie heute ebenfalls bekannt wird, wollen die USA in der israelischen Negev-Wüste ein Radarsystem installieren. Damit soll Israel früher als bisher vor möglichen Raketenangriffen aus Iran gewarnt werden. Aus diesem Grund sollen erstmals amerikanische Soldaten für längere Zeit in Israel stationiert werden. Das berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz und beruft sich auf hochrangige israelische und amerikanische Militärvertreter. Ein Großbrand hat in der Nacht im aargauischen Klingnau die Lagerhallen einer Transport- und Recyclingfirma zerstört. Der Sachschaden beträgt rund 3,5 Millionen Franken. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache gibt es bisher keine Anhaltspunkte. Das Feuer war um etwa 4 Uhr ausgebrochen. Rund 180 Feuerwehrleute konnten den Brand nach Stunden unter Kontrolle bringen. 7 Lagerhallen der Firma brannten. 4 davon wurden vollständig zerstört. Dabei gerieten auch kleinere Mengen von Altöl und Pneus in Brand. Es entstand eine große schwarze Rauchwolke. Für die Bevölkerung bestand laut Polizeiangaben aber keine Gefahr. Wegen des Brandes war die Hauptstrasse von Koblenz nach Bruck bis kurz vor 17 Uhr gesperrt. Mit Aufpreis ins Spital Einzelzimmer. Das ist im Kantonsspital Aarau möglich. Das Spital bietet grundversicherten Patienten an, sich gegen Aufpreis wie Privatpatienten behandeln zu lassen. Ob sich Patientinnen und Patienten mit dem Angebot auch eine schnellere Behandlung erkaufen könnten, werde nun intern abgeklärt. Die Zeitung Sonntag hatte von einem entsprechenden Fall berichtet. Das Aarauer Spital soll einem Patienten mit Hüftproblemen angeboten haben, für einen Aufpreis von 4.000 Franken schneller und vom Chefarzt operiert zu werden. Gesundheitsminister Pascal Couchepin will diese Praxis überprüfen lassen. Er wehre sich gegen eine Zweiklassenmedizin. An einem Badestrand an der Costa del Sol in Südspanien ist eine Bombe explodiert. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Die Polizei hatte den Strand in Guadalmar in der Nähe der Stadt Malaga zuvor räumen lassen, nachdem sie eine telefonische Warnung erhalten hatte. Wie die Sicherheitskräfte mitteilen, hatte ein Anrufer im Namen der baskischen Untergrundorganisation ETA vor insgesamt 3 Sprengsätzen gewarnt. Gestern hatte sich die ETA zu einer Reihe von Bombenanschlägen der vergangenen Monate bekannt, so auf 3 Bauunternehmen, eine spanische Zeitung und auf touristische Einrichtungen. An den Olympischen Spielen in Peking hat die Luzernerin Ariella Käslin heute aus Schweizer Sicht Kunstturngeschichte geschrieben. Rachel Mürit.
Käslin holt im Sprungfinal mit dem 5. Platz ein Olympiadiplom. Dies ist das bisher wertvollste Ergebnis einer Schweizer Kunstturnerin an Olympischen Spielen. Die Schweizer Springreiter sind erfolgreich in das olympische Turnier gestartet. Nach dem ersten Tag liegt das Team im Nationenpreis zusammen mit den USA in Führung. Die Entscheidung fällt morgen. International sorgte am Nachmittag der 100-Meter-Lauf der Frauen für Aufsehen. Es gab einen Dreifachsieg für die Jamaikanerinnen. Gold geht an Shelly-Ann Fraser, Silber an Sharon Simpson und Bronze an Karen Stewart. Der US-Schwimmer Michael Phelps ist am Ziel seiner Träume. Er holte heute mit der 4x100-Meter-Lagenstaffel seine 8. Goldmedaille an diesen Spielen. Das ist Rekord. Im Tennis-Einzel feiert der Spanier Rafael Nadal den Olympiasieg. Im Final schlug er den Chilenen Fernando González in 3 Sätzen 6:3, 7:6 und 6:3. Morgen wird Nadal die neue Weltnummer 1 im Tennis. Und nun zum Fußball in der Schweiz. In der Super League spielen Xamax und Geze ein 1:1 Unentschieden. Zürich unterliegt Basel mit 1:4 und Luzern verliert gegen IB mit 0:3. Die Luzerner werden ab morgen neu von Roberto Morinini trainiert.
Rachel Mürit. Das Wetter morgen Montag. In der ganzen Schweiz scheint meist die Sonne. Am Morgen kann es lokal einige Nebelfelder geben. Tagsüber gibt es ein paar Wolkenfelder, besonders am Jura und im Süden. Die Temperatur erreicht 25 bis 28 Grad. Am Dienstag scheint zunächst noch die Sonne. Im Laufe des Tages beginnt es dann zu regnen und es gibt auch Gewitter. Die Temperatur liegt bei rund 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Geld ist gut für die Gesundheit oder, wie im Kantonsspital Aarau, Bares offenbar Operationstüren schneller öffnet. Zwischen Zurückhaltung und Knausrigkeit, Banken vergeben Kredite nun auch hierzulande strenger. Dann diskretes Diktat. In der Stadt Bern haben die Bürger seit jeher einiges mitzureden, aber nicht immer läuft das transparent. Goldene Fesseln. Die reichste Sportlerin Chinas hat zwar 200 Millionen auf dem Konto, aber eine 1,3 Milliarden Bevölkerung im Nacken. Und Nakba, Katastrophe. So nennen Palästinenser Flucht und Vertreibung von 1948 aus ihren Dörfern, die heute in Israel liegen. Die Reportage dazu in der Sendung International um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit. Zuerst jetzt aber zum Krieg im Kaukasus. Gori, das ist eine Kleinstadt im georgischen Kernland, nicht im umkämpften Gebiet Südossetien, aber nahe dran. Auch Gori soll Ziel russischer Angriffe geworden sein. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Peter Gisling in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Peter Gisling, Sie waren heute in Gori. Was sind denn Ihre ersten Eindrücke? Wie sieht es dort aus?
Ja, ich will wirklich nicht verharmlosen, was in letzter Zeit hier im ganzen Land passiert ist, aber die Stadt Gori präsentiert sich wirklich weitgehend unzerstört. Man sieht am Stadtrand zwar schnell, dass es Luftangriffe gab, einige Häuser, aber das sind wirklich nur wenige, die sind zerstört, dort vor allem die Dächer und dann noch die Scheiben der Bank im Stadtzentrum und Scheiben eines Restaurants sind geborsten, wegen des Drucks offensichtlich der explodierenden Bomben, die aus der Luft dort niedergingen. Aber sonst sind meines Erachtens wirklich sicher 95% der Häuser und auch der Straßen absolut unbeschädigt. Es ist eigentlich nicht festzustellen, dass dort Krieg herrschte. Und diese Situation, die bestätigten uns auch die Menschen, mit denen wir dort haben sprechen können.
Offenbar soll auch eine Eisenbahnbrücke zerstört worden sein. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich bestätigen, die haben wir auch besucht und auch da stellen sich für mich Fragen. Alle hier, die behaupten, das sind auf alle Fälle Russen gewesen, die diese Brücke gesprengt haben, aber genau beweisen kann, dass niemand weiß, es gibt wirklich marodende Freischärlerbanden, die eben auch ihr Unwesen treiben. Sicher, die Beschädigungen der Brücke, die sind sehr groß und man hat sicher sehr viel Sprengstoff gebraucht, um diese Eisenbahnbrücke zu zerstören. Aber es ist vieles nicht bewiesen, was hier behauptet wird in diesem Krieg. Es ist auch ein Krieg der Worte, das musste ich heute bei vielem feststellen, dass ich einfach nicht so nachweisen ließ, was behauptet wird.
Es sind ja dort immer noch russische Soldaten präsent. Wie verhalten die sich denn?
Ja, also wenn man von Tiflis aus eben Richtung Gori fährt, dann muss man zuerst georgische Sperren passieren. Die Georgier, die warnen natürlich, lassen auch Rückkehrwillige nicht passieren, sagen, das sei viel zu gefährlich, eben wegen der Panzer, wegen der russischen Truppen. Und die sind dann tatsächlich etwa schon 12 Kilometer vor Gori platziert mit Panzern am Wegrand, aber auch auf den umliegenden Hügeln. Aber die russischen Soldaten dort, die sitzen relativ friedlich dort, essen, trinken und waren weitgehend freundlich mit uns. Man hat einfach kontrolliert, dass wir keine Waffen bei uns haben und man hat uns fahren und die Stadt Gori besuchen lassen, wie auch andere Journalisten übrigens.
Sie haben auch mit Leuten gesprochen, haben Sie gesagt, wird Präsident Saakaschwili denn immer noch nicht offen kritisiert?
Ja, vorsichtig habe ich mit Leuten, vor allem auch in Gori gesprochen, das sind vor allem ältere Menschen, die die Flucht nicht geschafft haben, die einfach dort verblieben sind, die denen geht es eigentlich relativ gut, die sind einfach schockiert und die sagen, sie haben nachts Angst. Und wenn man sie dann auf die Politik des georgischen Präsidenten anspricht, dann muss ich sagen, ja, da ist natürlich einfach im Moment die Bereitschaft zur Selbstkritik, ja sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, sehr, sehr klein.
Informationen direkt aus Georgien von Peter Giesling, unserem Moskau-Korrespondenten. Es gibt Spitäler, die bieten allgemeinversicherten Patienten und Patientinnen eine Zusatzversicherung auf Zeit an. Sie erhalten dann ein schöneres Zimmer, besseres Essen oder die Behandlung durch den Chefarzt persönlich. Nun berichtet die Zeitung Sonntag von einem Fall, der noch weitergeht. Das Kantonsspital Aarau soll gegen einen Aufpreis von mehreren tausend Franken eine raschere Behandlung in Aussicht gestellt haben. Inakzeptabel sei das, sind sich Vertreter des Gesundheitswesens einig, Inlandredaktorin Christine Wanne.
Nur eine Hüftoperation hätte den Patienten von seinen Schmerzen befreien und den Gelenkschaden beheben können, schreibt die Zeitung Sonntag. Er hätte rund 3 Monate warten müssen. Da bot ihm das Kantonsspital Aarau eine raschere Behandlung durch den Chefarzt an, für den Aufpreis von 4.000 Franken. Tatsächlich bietet das Kantonsspital allgemeinversicherten Patienten Zusatzversicherungen auf Zeit an. Für die Dauer ihres Spitalaufenthalts können sie sich einen bevorzugten Service, ein größeres Zimmer beispielsweise oder eben die Behandlung durch den Arzt ihrer Wahl leisten. Das sei bei Schweizer Spitälern gang und gäbe, sagt auch Carlo Conti, Vizepräsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Aber damit darf nicht eine Veränderung verbunden sein, der medizinischen Dringlichkeit.
Das wäre, so Conti, inakzeptabel.
Das ist eine ganz große Errungenschaft in der Schweiz, dass die Bevölkerung weiß, die Behandlung in den Spitälern erfolgt in derjenigen Reihenfolge, die die medizinische Dringlichkeit vorgibt und richtet sich nicht nach dem Einkommen oder dem Vermögen der betroffenen Patientinnen und Patienten.
Beim Spitalverband H+ sieht man das ähnlich. Für Direktor Bernhard Wegmüller ist klar, allein medizinische Gründe müssen den Ausschlag für die Behandlung geben.
Ich denke, wichtig für Allgemeinversicherte ist, dass sie die Sicherheit haben, eine rasche Behandlung zu erhalten, wenn dies medizinisch notwendig ist, und da darf nicht ein Zusatzpreis dafür verrechnet werden.
Offenbar ist man sich auch in der Chefetage des Aargauer Kantonsspitals der Problematik bewusst. Verwaltungsratspräsident Philipp Funk:
Das ist ja sicher die heikelste Frage, ob man gegen Bezahlung zu einem schnelleren Operationstermin kommt oder nicht. Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigen noch dementieren, ob es so etwas gibt im Kantonsspital Aarau.
Für Funk jedoch ist klar:
Wenn das zutreffen sollte, dann darf ich aber sagen, das wäre ein Fehlverhalten, was sicher nicht im Interesse und im Sinne des Kantonsspital Aarau wäre.
Der Fall werde nun abgeklärt. Man müsse sich bewusst sein, dass die Spitäler zunehmend mehr im Wettbewerb und unter Kostendruck stünden. Genau deshalb fordert der Gesundheitsökonom Heinz Locher ein Zeichen gegen solche unethische Praktiken.
Es ist wichtig, dass man hier klar und rasch und unzweideutig ein Zeichen setzt, dass das auch für alle anderen, die mit solchen Ideen liebäugeln, ein klares Signal gibt.
Nächste Woche soll sich die Gesundheitsdirektorenkonferenz der Sache annehmen.
Christine Wanne. Die US-Hypotheken- und Finanzkrise ist noch lange nicht ausgestanden. Die immer neuen Abschreiber der Finanzinstitute in ihren US-Geschäften zeigen dies. Und die Finanzkrise wirkt längst auch auf die Realwirtschaft. Denn jetzt in der Not drehen viele Banken den Kredithahn zu und schaden damit der Konjunktur. Das betrifft vor allem die USA und die EU, aber auch in der Schweiz sind Banken im Kreditgeschäft weniger großzügig als auch schon. Barbara Wittmer.
US-Unternehmen und Hausbesitzer stöhnen. Die Banken knausen mit Krediten. Wenn überhaupt, dann erhalten viele nur noch Geld, wenn sie bereit sind, schlechtere Konditionen zu akzeptieren und deutlich mehr Zins dafür zu bezahlen. Für Maurice Bedegnana, Professor für Finance an der Fachhochschule Zentralschweiz, übertreiben die US-Banken.
Die Banken haben eine Risikopolitik, die halt doch prozyklisch sind. In einem konjunkturellen Aufschwung vergeben sie viel, tendenziell sogar zu viel Kredite, und im konjunkturellen Abschwung, gerade dann, wenn die Unternehmungen und privaten Haushalte auf Kredite angewiesen wären, ziehen sie sich tendenziell aus dem Kreditgeschäft zurück.
Und Besserung ist nicht in Sicht. Aus einer Umfrage der US-Notenbank Fed geht hervor, dass die Banken risikomüde sind. Bei vielen ist das Eigenkapital knapp geworden, wegen hohen Verlusten mit Hypotheken. Nun müssen sie ihre Bilanzen kürzen und stehen deshalb beim Kreditgeschäft auf der Bremse. Vor Mitte 2009 wollen sie ihre strenge Kreditvergabepraxis nicht ändern. Waren sie bis vor einem Jahr zu großzügig, sind sie jetzt zu restriktiv.
Das führt dazu, dass die konjunkturellen Aufschwünge noch erhöht werden durch die Kreditpolitik der Banken und der Abschwung verschärft wird.
Bereits hat sich das Konjunkturklima in den USA deutlich abgekühlt. Mit ein Grund dafür sind die knauserigen Banken. In der Europäischen Union geben sich viele Banken ebenfalls zugeknöpfter, wie eine Umfrage der Europäischen Zentralbank EZB zeigt. Und lockerere Anforderungen an Schuldner sind nicht in Sicht. In der Schweiz verschärfen viele Banken ebenfalls ihre Kreditpolitik, stellt Maurice Bedegnana fest. Er sitzt als Finanzexperte unter anderem auch im Bankrat der Zürcher Kantonalbank.
Insbesondere im Segment der Luxusimmobilien, im Segment der Zweitwohnungen ist es so, dass die Kreditkonditionen sich doch deutlich erhöht haben, etwas stärker jedenfalls nach oben entwickelt haben als im Segment einer Immobilie mit einem Verkehrswert von 0,5 bis 1,0 Millionen Franken.
Auch Unternehmen kommen weniger leicht zu Geld.
Bei den Investitionskrediten sind die Banken sehr viel zurückhaltender geworden. Wer noch einen solchen Kredit kriegt, muss deutlich mehr an Zinsen bezahlen, als dies vor 2 Jahren der Fall gewesen ist. Große Zurückhaltung zeigen die Banken auch bei der Finanzierung von Übernahmen, insbesondere von größeren Übernahmen.
Verglichen mit den USA sind die Schweizer Banken aber nach wie vor relativ großzügig. Befürchtungen der Nationalbank, die Schweiz könnte als Folge der US-Hypothekenkrise ebenfalls in eine Kreditklemme geraten, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Denn hierzulande ist der Spielraum größer, trotz der Krise der beiden Großbanken. Anders als US-Finanzinstitute sitzt die Mehrheit der Schweizer Banken nämlich nicht auf Bergen notleidender Hypotheken. Entsprechend geringer ist die Gefahr, dass sie den Kreditern zu stark zudrehen und damit der Wirtschaft über Gebühr schaden.
Wenn Bern etwas Großes baut, dann reden da immer auch die Erben des Feudalismus mit, Demokratie hin oder her. Als das Ancien Regime zu Ende ging, haben sich die Patrizier nämlich in der Berner Burgergemeinde zusammengeschlossen und sich riesige Ländereien gesichert. Zwar gibt es Burgergemeinden auch anderswo in der Schweiz, aber keine ist so mächtig wie jene in Bern. Was die Bernburger tun und wie sie es tun, wirkt manchmal undurchsichtig. Ein Buch versucht nun Klarheit zu schaffen. Toni Kolle.
Sie heißen von Tscharner, von Wattenwil oder von Reding, Familien, die vom herrschenden Patriziertum des Ancien Regime abstammen und die auch heute noch zum Teil einen gewissen aristokratischen Habitus und ein den Bürgern eigenes Berndeutsch pflegen. Sie heißen aber auch Mülheim, Städtler oder Kohli, denn die Herkunft aus der ersten Reihe des Patriziats ist keine Bedingung mehr, um zur Berner Burgergemeinde zu gehören. Wer seit einiger Zeit hier lebt, seine Zuneigung zu Bern glaubhaft machen kann und einen fünfstelligen Geldbetrag aufwendet, wird auf Gesuch hin eingebürgert. Insgesamt gehören der Burgergemeinde Bern heute gut 17.000 Personen an, darunter viele Rechtsanwälte, Ärzte, Unternehmer, im Durchschnitt ein gehobenes Segment der Berner Bevölkerung. Ihr Gewicht verdankt die öffentlich-rechtliche Korporation dem milliardenschweren Liegenschaftsbesitz. Ein Drittel der Fläche der Stadt Bern ist Eigentum der Burgergemeinde und bei der Planung öffentlicher Anlagen, Plätze oder Bauten kommt die Stadt oft nicht um das Einverständnis der Burgergemeinde herum. Burgerratspräsident Franz von Graffenried.
Wir haben vielleicht durch unseren Besitz einen gewissen wirtschaftlichen Einfluss auf gewisse Entwicklungen, sei es das jetzt im Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf oder andernorts. Jawohl, aber politische Macht, Einflussnahme besteht nicht.
Vielleicht eine Frage der Definition von politischer Macht. Die Historikerin Katrin Rieder, Autorin des Buches über die Burgergemeinde mit dem Titel «Netzwerke des Konservatismus», sie jedenfalls sieht den bürgerlichen Einfluss auf die Stadtentwicklung kritisch.
Da kann ein gewissen Teil der städtischen Bevölkerung mitsprechen, ein anderer Teil nicht. Also das sind Fragen, die auch öffentlich diskutiert werden müssen.
So oder so. Einen allzu eigennützigen Umgang mit Grund und Boden wird man der Burgergemeinde kaum vorwerfen. Ihre Mieter wohnen vergleichsweise günstig, sie verrechnet mitunter tiefe Baurechtszinse, Spekulation ist den Erben des Ancien Regime fremd.
Da spielt die ganze Wertehaltung, die bürgerliche Gesinnung auch mit. Es geht nicht darum, wie bei einer Firma einen Top-Jahresabschluss mit Gewinnausschüttung für die Manager hinzukriegen, sondern langfristig eine Stabilität sich zu sichern.
Und mit dem stetig fließenden Ertrag aus dem Liegenschaftsbesitz tut die Burgergemeinde Gutes. Sie versteht sich als Einrichtung im Dienste der Öffentlichkeit, betreibt auf ihre Kosten Museen, Bibliotheken und Konzertsäle, sponsert Kulturanlässe aller Art, kurz.
Wir stecken nichts in unseren Sack, wir stellen alles der Berner Bevölkerung zur Verfügung.
Die Historikerin widerspricht nicht und so legitimiert Burgerpräsident Franz von Graffenried seine Korporation denn auch beim Volk, mitsamt ihrem hintergründigen Einfluss.
Wenn man etwas unterstützen will, möchte man etwas bewirken. Wollen wir den Bärenpark, wollen wir den Botanischen Garten und so weiter. Also man setzt Zeichen durch Vergabungen, das ist schon so.
Wobei man diesen Vorgang auch anders benennen kann.
Geld zu verteilen bedeutet auch Macht. Die Macht der Wohltäterin, die Macht der Mäzenin, es ist Gestaltungsmacht.
Katrin Rieder spricht die Sprache der modernen Sozialwissenschaft. Bisher waren es meist bürgerliche Historiker, die die Bürgergeschichte beschrieben. Höchste Zeit für einen neuen Blick, sagt Geschichtsprofessor Hans-Ulrich Jost.
Die Bürger, die kommen ja eben aus dem alten Bern hervor, aus dem Ancien Regime. Eines ihrer Ziele war ja gerade, dass diese Vergangenheit in möglichst schönem Licht in die Gegenwart getragen wurde. Und hier wird nun mit einem sozialgeschichtlichen Ansatz eine Studie von einer unabhängigen Historikerin vorgelegt.
die mancher Bernburger nur ungern lesen wird. Aber immerhin, bei der Vernissage für das Buch war der Aperitif gesponsert von der Burgergemeinde.
Toni Koller. Der Ruhm großer Sportstars, großer Nationen macht nicht an den Grenzen Halt. Die Berühmtheiten werden international bekannt. Schwimmer Michael Phelps aus den USA, Ex-Formel-1-Fahrer Michael Schumacher aus Deutschland, Tennisspielerin Maria Sharapova aus Russland oder die Skifahrerin Anja Persson aus Schweden. Doch was ist mit China? Der Name der berühmtesten und bestverdienenden chinesischen Sportlerin ist hierzulande kaum bekannt. Die Wasserspringerin Guo Qingqin verdient Millionen. Sie steht für den Aufstieg dank sportlicher Höchstleistung und bleibt doch eine Gefangene des Systems. Aus Peking, Uli Reist.
Wenn Guo Jingjing springt, ist das chinesische Fernsehen dabei. Die Schwimmfinals an den Olympischen Spielen in Peking werden, gegen sehr gutes Geld, zur amerikanischen Primetime ausgetragen. Das Wasserspringen findet zur chinesischen Primetime statt. Guo Jingjing ist der Star in China. Sie erscheint auf Plakatwänden und in Fernsehspots, wirbt für Toshiba, Coca-Cola, McDonald's, Kosmetikfirmen und Modelabels. Guo Jingjing verdient so rund 2 Millionen Franken pro Jahr und ist damit die bestverdienende Sportlerin des Landes. Wang Ping, Sportjournalist beim chinesischen Fernsehen und zuständig fürs Wasserspringen, sagt über den Stellenwert Guo Jingjings in China. Sie ist die älteste Schwester und für alle Sportler ein Vorbild. Bis es soweit war, musste sie aber den langen und steinigen Weg der chinesischen Sportförderung gehen. Im Kindergarten, im Alter von 6 Jahren, entschied die Sportschule ihrer Heimatstadt in der Nähe Pekings, sie habe Wasserspringerin zu werden. Laut einer ihrer späteren Trainerinnen weinte Guo ab und zu, biss sich aber durch und bereits mit 11 Jahren war sie im Nationalteam. Trotz Rückschlägen erreichte sie vor 4 Jahren den Gipfel. Sie wurde in Athen Doppel-Olympiasiegerin und im Jahr darauf Doppelweltmeisterin. Erst jetzt begannen sich alle Mühen im wahrsten Sinne des Wortes auszuzahlen. Sie unterschrieb Werbevertrag um Werbevertrag zusammen mit ihrem damaligen Partner. Als die beiden im Training nicht mehr die gleiche Energie aufbrachten wie beim Fotoshooting, schritten die Sportfunktionäre ein, ihr Partner flog aus dem Kader, sie bereute ihr Verhalten öffentlich und wurde begnadigt. Dieser Eingriff schmerzte. Guo Jingjing zeigte sich gegenüber den staatlichen Medien plötzlich arrogant und widerborstig, was diese wiederum kritisierten. Wang Ping, der Sportjournalist des chinesischen Fernsehens, sagt auf die Frage, wie Guo Jingjing die eigenen Ansprüche und diejenigen der Nation unter einen Hut bringe. Die Erwartungen des Landes und des Volkes haben guten Einfluss auf die Entwicklung von Guo Jingjing. Sie kann erfolgreich sein, wenn sie die Erwartungen des Landes erfüllt. Die Ansprüche des Volkes und ihr eigenes Wollen sind harmonisch. Heute Abend hat Guo Jingjing, wie gefordert, die 2. Goldmedaille an diesen Olympischen Spielen gewonnen. Es ist gut möglich, dass sie bald nicht mehr in Schwimmhallen, sondern nur noch auf Plakatwänden, in TV-Spots oder Filmen und in Klatschspalten zu sehen sein wird.
Das war der Bericht aus Peking von Ueli Reist. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Urs Brudere, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzel.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.